Literaturfest Meißen, Sonnabend, 14. Juni, 18 Uhr, Krimibühne. Das große Abendgeläut bringt uns zum nächsten Autor.
Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr hergekommen seid und nicht zu Hause im Garten am Grillen sitzt. Das wäre ja dann durchaus eine Option heute Abend bei dem Traumwetter. Aber hier ist es angenehm, es ist schattig, du guckst dich in die Sonne, nur der Autor guckt in die Sonne. Guck mal, soll ich dir den Schirm mal irgendwie so ein bisschen anders stellen?
Alles gut.
Ich mach
alles
das. Du kannst das mit geschlossenen Augen wahrscheinlich, oder?
Ich kann mit geschlossenen Augen und es ist doch schön, wenn man so bestrahlt wird, ne? Wer bestrahlt eigentlich?
Ja, aber ich finde, du reflektierst das. Das heißt, du strahlst so ein bisschen aus dir auch raus. Doch.
Schön zu hören.
Es ist, genau, und dann noch untermalt vom Glockenklang, was könnte schöner sein. Es ist schon schöne Tradition, dass der Abend hier auf der Krimi-Bühne jetzt auch im dritten Jahr schon immer eingeläutet wird, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem wunderbaren Glockenwerk, das ziemlich genau 6 Minuten läutet. Das weiß man einmal und dann ist es gut und dann kann man immer die Moderation so ein bisschen strecken am Anfang. Ja, und man plaudert über die Glocken drüber. Das machen wir jetzt auch so. Und derjenige, der jetzt gerade hier Platz genommen hat auf der Krimi-Bühne, den muss man, glaube ich, hier in Meißen gar nicht richtig vorstellen. Die meisten von euch werden ihn kennen, aber es gibt ja durchaus auch Zugereiste, die ihn noch nicht kennen. Es ist Peter Braukmann. Und Peter Braukmann ist kein gebürtiger Meißner, das kann man nicht sagen. Nee. Er ist noch nicht mal gebürtiger Sachse.
Man doch, Niedersachse.
Ein Niedersachse, das ist ja ganz klar. Das sind ja die Niederen von den Sachsen. So. Und er kommt nämlich gebürtig aus Hildesheim. Und er lebt aber mittlerweile seit 17 Jahren in Meißen, ist das richtig?
Ja.
Ja, du kannst ja mal in Ruhe nachrechnen und dann sagst du hinterher, ob es stimmt oder nicht. Er ist ein bisschen ein bunter Vogel. Auch wenn er heute so eher so Ton in Ton hier vorne sitzt, so grau in grau-grün, ja, passt auch zur Fassade hinter uns, alles wunderbar.
Ja, man macht sich ja vorher Gedanken. Ja.
Das ist so der Camouflage-Effekt. Ne? Ja, macht sich Gedanken. Er ist ist gestartet als Musiker, ist mit mehreren Bands unterwegs gewesen und er hat dann eine wirklich beispiellose Karriere hingelegt als Drehbuch- und Skriptautor fürs Fernsehen und zwar im Bereich Comedy. Das war so in den ersten Jahren des Privatfernsehens, als Comedy plötzlich unheimlich in war. Ja, alle wollten Comedy machen. Er hat wirklich für die namhaften Programme geschrieben, für RTL Samstagnacht, für die Wochenshow, für Hausmeister Krause, aber auch für, und das würde ich gerne von dir nochmal erklärt bekommen, deine Frau trinkt jetzt sein Bier weg. Guck. Jetzt hat sie es. Tja, Pech gehabt, entweder Bühne oder Bier.
So geht genau das. So ist das, Tel Aviv.
Du hast für Monty Python geschrieben.
Ich habe nicht für Monty Python geschrieben, das wäre jetzt vermessen. Nein, ich habe für Monty Python gearbeitet, indem ich die deutschsprachige Vertretung für das gesamte Kunstwerk der Pythons für Deutschland, Schweiz und Österreich hatte.
Und also ich habe was die war Filme, deine Tätigkeit da?
Ich habe die Filme verkauft, angeboten und verkauft. Und ich habe da, wo es nötig war, für Untertitel gesorgt. Also da habe ich die Untertitel gemacht, natürlich. Okay. Und für Sat.1 habe ich den Flying Circus, die 49 Folgen, auch synchronisiert. Was kaum noch einer weiß, weil das Werk, was aus meiner Sicht ganz ordentlich geworden ist, dann aber trotzdem im Keller verschwunden ist bei Sat.1. Ja, nun, ich meine, Quote.
Ist nicht gesendet worden?
Doch. Einmal gesendet worden, 1996, aber dann seitdem nichts im Archiv.
Aber der ganze Flying Circus ist im WDR, glaube ich, alles. Im WDR ist er mit Untertiteln gelaufen.
Komplett. Ja, das war eine HR-NDR-Produktion.
Okay, aber wir sprechen ja nicht über Monty Python. Sondern über dich, und du bist ja auch noch nicht mal als Skriptautor und als Musiker hier, sondern als Krimi-Autor. Deswegen bist du ja auch auf der Krimi-Bühne. Du hast 2015 einen ersten Meißen-Krimi geschrieben.
Jawohl.
Liebesgrüße aus Meißen.
Richtig.
Könnte auch ein Heimatroman sein.
Ja, könnte auch ein Heimatroman.
Ist auch irgendwie ein Heimatroman?
Ne, es ist eine, schon eine Auseinandersetzung mit meinem Blick auf Meißen.
Ja.
Dann an den Stellen, an denen ich über und in Meißen die Geschehnisse spielen lasse.
Sind es denn wirklich Liebesgrüße? Also ist es sehr herzlich?
Naja, es ist so, wie man, wenn man nach einer Heimat, also der Hauptdarsteller ist ja auch eingeborener Meißner, der nach der Wende Europa bereist hat und dann nach Meißen zurückkommt. Und der halt mit zwei verschiedenen Augen auf seine Heimatstadt schaut. Einmal auf das, was so wunderschön an dieser Stadt ist, die gesamte Architektur, die gesamte, das Ensemble dieser Häuser, der vielen kleinen Gästlein und
die
so.
Die Kirchenglocken.
Weiter. Die Kirchenglocken sind wirklich, ja, exzellent. Und auf der anderen Seite natürlich auch kritischen Blick auf das wirft, was Meißen, immer wenn keine Touristen da sind, so schwer macht. Nämlich, dass ja, die Kneipen sind nicht immer alle voll und die Leute sitzen die nachts bis 23 Uhr draußen und feiern und finden es schön. Die sind da immer irgendwo anders. Und das gilt eben auch für Kultur. Also wenn du, ich habe viele Jahre dann ja auch versucht, Kulturprojekte hier zu realisieren, sobald das eben mal nicht, sobald es mal was anderes ist, sage ich mal, wird es schwer die Leute zu holen. Egal, ob der Künstler international ein Ranking in seiner Szene hat oder nicht, damit ist schwer. Also meistens lebt diese Stadt aus meiner Sicht oder aus der Sicht des Hauptdarstellers meiner Romane nicht so, wie die Stadt es eigentlich verdient.
Okay, ich bin Krimi-Autor wie du, ich komme aus der Eifel, ich kann also so ein bisschen nachvollziehen, wie das ist mit den Dingen, die manchmal nicht so richtig rundlaufen. Jetzt hast du den ersten, 2015 geschrieben, jetzt ist der neue erschienen. 2025, es gibt einen neuen Krimi, der heißt Blues und aus dem wirst du uns heute was vorlesen.
Genau.
Wir freuen uns.
Dankeschön.
Viel Vergnügen mit Peter Brauchmann.
Ja. So, dann werde ich erstmal meine Sehhilfe aufsetzen. Zu den Krimis. Es ist wieder ein Krimi um meinen alten Hauptdarsteller Steffen Schröder. Aber er spielt nicht in Meißen. Er spielt da, an vielen Plätzen, an denen ich in meinem Leben gewesen bin, in der Musikszene. Und ich erzähle auch einiges in dem Roman über die Welt des Fernsehens, der Unterhaltung, wie schön und schick das da ist. Da rankt sich die Geschichte drum. Und da wollen wir mal gucken, ob ich einen richtigen Einstieg finde. Ich fange mal an auf Seite 1. Und dann gucken wir mal. Ich müsste den ersten Satz verändern. Ich müsste sagen, die Glocken klingelten erbarmungslos um 6 Uhr. Hier steht, der Wecker klingelte erbarmungslos um 6 Uhr. Peter Beck knurrte unwillig. Dann schob er die Bettdecke beiseite und schellte sich aus dem Bett. Er hatte einen dicken Kopf. Hinter den Schläfen pochte ein ärgerlicher Kopfschmerz. Da war wohl das eine oder andere Bier am gestrigen Abend schlecht gewesen. Beck stolperte ins Bad, stellte sich unter die eiskalte Dusche. Dann ging es ihm ein bisschen besser. Trocknete sich ab, putzte die Zähne und blickte im Spiegel in ein Gesicht, das auch schon mal besser ausgesehen hatte. Egal. Er zog eine Grimasse und streckte seinem Konterfei die Zunge raus. Nachdem er sich eingekleidet hatte, genehmigte er sich in der Küche eine Tasse schwarzen Kaffee. Das musste reichen. Für ein richtiges Frühstück war er noch nicht bereit. Den gestrigen Abend hatte er mit Freunden in einer gemütlichen Kneipe in Mainz-Gomsenheim zugebracht. Es hatte eine Folkmusik-Session gegeben. Ein Abend mit seiner Lieblingsmusik, von der er in seinem Leben nie losgekommen war. Die Band spielte irische Folkmusik und das Bier floss in Strömen. Ein geiler Abend. Das hatte er mal gebraucht. Der Abend wurde zur Nacht, viel zu lange. Gegen 2 Uhr war er im Bett gelandet. Die 4 Stunden Schlaf reichten nicht aus. Aber was sein muss, musste sein. Die Pflicht rief und er hatte heute einen Termin um 9 Uhr mit seinem Vorgesetzten. Vielleicht halfen ein paar Kopfschmerztabletten. Er warf sich 2 Aspirin rein, spülte sie mit einem Glas Mineralwasser runter, schnappte seine Jacke und machte sich auf den Weg. Er stellte den Wagen auf dem Parkplatz vor dem Polizeipräsidium in der Valenciastraße in Frankfurt ab, fuhr mit dem Fahrstuhl auf direktem Weg in die obere Etage und betrat das Büro des Kriminalrats Huber. Die Sekretärin begrüßte ihn freundlich. Der Chef erwartet Sie, gehen Sie schon mal rein. Beck klopfte an die Tür, betrat das Büro seines Chefs. Knallrad Huber saß hinter seinem Schreibtisch und blätterte in einer Akte. Huber war gut 20 Jahre jünger als Beck. Er hatte eine steile Karriere hinter sich, deren Ende allerdings noch nicht abzusehen war. Er trug einen teuren Anzug, war gut gebräunt und wirkte wie immer sehr agil. Nickte Beck zu, wies auf den freien Stuhl vor seinem Schreibtisch. Beck setzte sich. »Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten«, begann er. »Sie sehen angegriffen aus. Es war wohl ein harter Abend, was?« sagte er mit einem feinen Lächeln. »Geht so«, sagte Beck und grinste schief. Der Kriminalrat schraubte sorgfältig seinen Montblanc-Füller zu, legte ihn ordentlich neben seine Mappe. »Also Beck«, begann er, »Sie haben ja jetzt noch ein Vierteljahr bis zu Ihrer Pensionierung vor sich. Ihren letzten Fall haben Sie erfolgreich abgeschlossen, wie so viele andere auch. Ich weiß über Ihre Erfolgsquote Bescheid.« »Vielen Dank«, murmelte Beck. »Keine Ursache. Ich habe mir ein paar Gedanken über Ihre verbleibende Zeit bei uns gemacht. Wie Sie wissen, tritt Ihr Nachfolger heute seinen Dienst bei uns an. Und ich habe entschieden, dass der neue Kollege von der Kollegin Mertens eingearbeitet wird. Das geht jetzt nicht gegen Sie. Ich denke nur, dass Sie sich jetzt nicht mehr in die aktive Arbeit eingebunden sein sollten.« Beck war verwirrt. Was sollte das bedeuten? Sollte er etwa jetzt schon aufs Abstellgleis abgeschoben werden?
»Ich verstehe nicht ganz, Herr Kriminalrat.«
»Ach, machen Sie sich mal keine Gedanken, Beck. Ich denke nur, dass Sie in der verbleibenden Zeit mit etwas beschäftigen sollten, das Ihnen schon lange am Herzen liegt.«
»Ja, und was soll das sein?«
»Ich weiß, dass jeder von euch ein oder mehrere Fälle kennt, die nicht gelöst wurden und irgendwie auf der Seele brennen. Ich möchte, dass die sich so einen Fall heraussuchen und vornehmen, so einen richtig ungelösten Fall, der Ihnen etwas bedeutet. Ihnen ganz besonders, so einen Fall haben Sie doch sicher, oder nicht?«
Da brauchte Beck nicht lange nachzudenken. Es gab da einen ungelösten Fall, der ihn nie losgelassen hatte. Er nickte bedächtig.
»In der Tat, Herr Kriminalrat, so einen Fall gibt es, aber der liegt Jahre zurück, der ist richtig verstaubt.«
»Gut«, sagte der Kriminalrat, »graben Sie den Fall mal wieder aus und beschäftigen Sie sich damit. Das wäre doch was, wenn Sie so einen Fall am Ende noch lösen könnten.«
»Wenn Sie meinen, ich habe allerdings wenig Hoffnung, dass mir das gelingt.«
»Ist doch auch egal. Widmen Sie sich der Sache. Sie haben freie Hand von mir. Ihnen soll jede erdenkliche Unterstützung gewährt sein. Das haben Sie sich wirklich verdient.«
»Also gut, und wo soll ich den Fall bearbeiten? An meinem alten Schreibtisch?«
»Selbstverständlich, wo denn sonst? Machen Sie sich am besten gleich an die Arbeit und halten Sie mich auf dem Laufenden. Einfach per E-Mail. Ich bin gespannt, um welchen Fall es sich handelt und Sie damit tatsächlich weiterkommen.«
Beck bedankte sich, verließ das Büro und begab sich an seinen Arbeitsplatz. In dem Großraumbüro der Kriminalpolizei waren alle sehr betriebsam an der Arbeit. Sein langjähriger Partner Kurt Müller begrüßte ihn fröhlich.
»Moin Becky, wie war's denn beim Boss?«
Beck setzte ihn in knappen Worten in Kenntnis. Müller schüttelte den Kopf.
»Haben diese noch alle? Du bist raus aus dem Tagesgeschäft?«
»So sieht's aus, Müller. Mach ihr mal weiter euer Ding, ich gehe in mein Zimmer.«
Sagte es und begab sich in sein Zimmer. Dabei handelte es sich eigentlich um den Abstellraum neben den Toiletten. Dorthin hatte Beck vor Jahren seinen Schreibtisch verlegt, um in Ruhe abgeschieden vom Treiben im Großraumbüro arbeiten zu können. Er bereitete sich einen doppelten Espresso an seiner höchstpersönlichen Kaffeemaschine zu und hockte sich an seinen Schreibtisch. In seinem Kopf hämmerte noch immer dieser unangenehme Schmerz, doch was wesentlich mehr an seinen Gedanken nagte, war der Fall, an den er dachte. Der Fall, der ihn seit Jahrzehnten nicht losgelassen hatte und dem er sich nun widmen durfte. Nachdem er seinen Espresso getrunken hatte, wählte er die Nummer des Archivs und verabredete für den frühen Nachmittag ein Treffen mit Anneliese, der Archivarin. Das Archiv befand sich im Kellergeschoss des Präsidiums. Beck traf pünktlich dort ein. Anneliese saß hinter ihrem großen Schreibtisch und lächelte ihn freundlich an. Sie war etwa so alt wie er, die beiden arbeiteten seit Jahrzehnten zusammen.
»Da ist ja mein Lieblingskommissar, wie geht's denn so, Becky?«
»Geht so, der Chef hat mich vorzeitig aufs Altenteil befördert.«
Sie sah ihn erstaunt an.
»Ich höre wohl nicht richtig.«
Du weißt ja, dass ich in einem Vierteljahr in Pension gehe. Und da meinte der Polizeirat, dass ich mich nicht mehr in das Tagesgeschäft einbringen soll und hat mir sozusagen befohlen, mir einen alten Fall herauszusuchen. Einen ungelösten Fall, der mir auf der Seele brennt. Ist das nun ein Privileg oder was? Ich weiß es nicht. Egal. Es gibt da einen Mordfall, der mich wirklich umtreibt. Ein uralter Fall noch aus der Zeit, bevor ich zur Polizei gegangen bin. Ich hoffe, du kannst mir helfen.
Jederzeit, Becky. Was brauchst du denn?
Ich benötige einen Vorgang aus dem Jahr 1979, sagte Beck. Anneliese runzelte die Stirn.
Älter geht's wohl nicht.
Schon, aber lassen wir das mal dabei. Ich habe die Vorgangsnummer, also wenn du mal graben könntest, du findest sicher, was ich suche.
Anneliese schüttelte den Kopf. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Beck gab ihr die gewünschte Information. Okay, dann kommen wir morgen wieder vorbei. Heute wird das nichts mehr. Beck bedankte sich und verließ den Archivraum. Am nächsten Morgen erschien er pünktlich zu Dienstbeginn um 9 Uhr im Archiv. Anneliese grinste ihn zur Begrüßung schief an. Schönen Tag auch, Becky. Sie klopfte mit der flachen Hand auf einen umfangreichen Aktenordner, Staub wirbelte auf. Da hast du dir ja wirklich eine echt olle Kamelle ausgesucht. Das hier ist alles, was ich habe. Und ob es zu diesem Fall noch Beweisstücke in der Asservatenkammer gibt, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber man kann ja nie wissen. Du musst dich wohl erstmal mit dem Ordner hier vergnügen.
Großartige Arbeit, Anneliese. Du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin, sagte Beck und schnappte sich den Ordner.
Du musst den Empfang hier bestätigen, sagte sie und schob ihm ein Formblatt zu.
Weiß ich doch, mein Schatz, säuselte Beck und unterschrieb.
Dann nickte er zum Abschied und machte sich mit dem Ordner auf in sein Büro. Dort angekommen, wählte er die Nummer seines Chefs.
Moin, Herr Polizeirat. Möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass ich mir einen alten Fall rausgesucht habe? Aktennummer 74-.
Lass es mal gut sein, Beck, unterbrach ihn der Polizeirat. Ich finde es großartig, dass Sie was gefunden haben, das Ihnen in der verbleibenden Zeit richtig Arbeit verschafft. Machen Sie einfach eine normale Aktennotiz. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg. Auf Wiedersehen.
Und schon hat er aufgelegt.
Beck tat, wie ihm geheißen, nahm den Ordner und machte sich auf den Weg in seine Wohnung. Diese Arbeit wollte er in Ruhe von zu Hause aus machen. Im Präsidium würde ihn ja sowieso keiner vermissen. Er hatte die Akte vor sich auf dem Küchentisch liegen, schenkte sich ein Glas eiskalten Riesling ein, nahm einen Schluck, bevor er den Aktendeckel umdrehte. Der Duft von Staub und vergilbtem Papier schlug ihm entgegen. Die Akte war alt, hatte im Archiv gelegen, gut eingelagert. Die Kurzbeschreibung des Falls konnte er sich schenken, er wusste, worum es ging. Dieser Mordfall gehörte zu seinem Leben, besser gesagt zu einem früheren Leben, seinem Leben in den 70er Jahren. Er war jung, voller Träume und Tatendrang. Das Abitur in der Tasche hatte er nur ein einziges Ziel, er wollte als Musiker sein Leben bestreiten. Seine Liebe zur Musik begann Mitte der 60er Jahre. Während seine Freunde zum überwiegenden Teil auf Beatmusik standen, hatte er sich für Folkmusik entschieden. In der 9. Klasse hatte sein Englischlehrer den Unterricht interessant gestalten wollen, indem er Schüler Platten von Peter, Paul und Mary vorspielte. Das Trio zog ihn voll in seinen Bann. Ihre Interpretation von Songs wie Don't Think Twice, It's Alright oder The Times They Are Changing faszinierten ihn. In dieser Zeit war es gar nicht leicht, an Schallplatten dieser Bands zu kommen. Er lebte in einem Dorf am Rande des Harzes und die Stadt, in der er zur Schule ging, war auch nicht gerade groß. In Seesen gab es nur einen Ort mit einer sehr überschaubaren Schallplattenabteilung. Dort, die befand sich in einem Elektrogeschäft. Das Angebot bestand aus Produktionen, die gerade angesagt waren. Natürlich gab es einen Katalog, einen dicken Wälzer, in dem er suchen konnte. Dort fand er tatsächlich unter der Rubrik Volksmusik aus den USA Schallplatten des Trios Peter, Paul und Mary. Auch Bob Dylan konnte man bestellen, Pete Seeger und andere. So war er dann also später in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zur Folkmusik gekommen. Der Antrag forderte nicht viel Stress von einem jungen Mann, der irgendwie sein Studium anfing, weil sein Vater es erwartete. Es gab keine Pflicht auf Leistungsnachweise, Seminare wurden auf der linken Arschbacke abgesessen und der tägliche Fokus ruhte auf Interessen mit Genuss gehalten. Bei Beck war es die Musik und hübsche Mädchen und beides passte gut zusammen. So schlitterte er durch sein Pädagogikstudium. Danach warteten 2 Jahre Zivildienst auf ihn. Und auch da hatte er die Gitarre immer unterm Arm. Er spielte mit einem Kumpel mittlerweile deutsche Folkmusik und eigene Lieder. Nach dem Zivildienst wurde die Musik sein Beruf. Sein Jugendtraum schien in Erfüllung zu gehen. Die Folkszene war damals fester Bestandteil der kritischen Jugendbewegung. Es gab überall unabhängige Jugendzentren, Folkkneipen, Clubs, Festivals. Sie spielten in unzähligen Konzerten und sie spielten sich langsam nach oben. Ihren ersten Radioauftritt hatten sie im Bremer Funkbrettel mit dem Star des Abends, Stefan Sulke, dem Schlagerduo Hauf Henkler und dem völlig unbekannten Liedermacher Herbert Grönemeyer. Den Mitschnitt ihres Beitrags auf Musikkassette bewahrte er noch heute wie einen Schatz in seiner Sammlung. Am schönsten waren die Tage, die er in Witten im Haus von Hildegard Döbner verbrachte. Hildegard war die Folkmutter im Ruhrgebiet. In ihrem Haus in der Steinstraße 10 fanden alle Musiker ein Bett, ein Essen und den Kontakt zu Kollegen aus aller Welt. Hildegard hat ihn auch mit dem Geiger und Bouzouki-Spieler Bernd Tümmler zusammengebracht. Und so bildeten sie seit 1977 ein Folkduo, das deutsche Folkmusik und eigene Lieder spielte, dazu Tanzmusik. Peter Beck erlebte eine glückliche Zeit. Da war der Auftritt auf den Sängerwettstreit Harlekinade in Ludwigshafen, bei dem sie den 2. Platz belegten. Aber die Session danach mit der tollen Geigerin Susanna aus Witten und den Kollegen Pippo und Marc aus dem Elsass, das war großartig. Sie befreundeten sich mit Rainer und Gigi und Geli, zogen mit ihnen am nächsten Tag in deren Hausboot im Winterhafen Mainz. Bei herrlichem Wetter probten sie auf dem Steg. Da hörte sie einen Mann, der sie ansprach, es war der Stadtjugendpfleger von Mainz, Mitorganisator des wichtigen Open Air Festivals. Er lud sie auf das nächste Jahr zum Fest ein. So ging das in jeder Zeit, ohne jede sozialen Netzwerke. Die Veranstalter waren noch neugierig, hörten zu und er und sein Kumpel trafen den Nerv. Es ging immer weiter bergauf. Bis zu jenem schrecklichen Ereignis im Jahre 1979 während des Folklore-Festivals in Ingelheim. Einfach vor so wurde ein befreundeter Musiker ermordet, ohne irgendein Motiv. Und Beck hatte ihn auch noch gefunden, früh am Morgen, als er ihn wegen des bevorstehenden gemeinsamen Workshops wecken wollte, damit man wenigstens noch einen Kaffee oder ein Brötchen zum Frühstück bekam. In dem Moment, als er die Zeltplane zurückschlug und die grausam zugerichtete Leiche erblickte, brach für ihn eine heile Welt zusammen. Danach konnte er lange keine Musik mehr machen. Die Ermittlungen zogen sich in die Länge, bis sie schließlich versandeten und der Ermittlungsordner im Archiv verschwand. Und so, 35 Jahre später, lag der Fall vor ihm auf dem Küchentisch. Beck trank sein Glas aus und schenkte nach. Er starrte auf das Deckblatt und war unschlüssig, ob er heute, ausgerechnet heute noch, das Blatt umwenden sollte, um sich die Ereignisse der Spurensicherung und die grausigen Tatfotos anzusehen. Über all die Jahre hatten ihn das Erlebnis nicht losgelassen. Der Wunsch, den Mord an dem Kollegen aufzuklären, begleitete ihn. Und jetzt, wo er sozusagen grünes Licht hatte, verließ ihn der Mut. Er stand auf, der Rücken zwickte ihn im Wohnzimmer holte er eine Schallplatte von Ralph McTell aus seiner Sammlung. Zu den Klängen von It's a Long Way from Claire to Here ging er in die Küche und schlug die Akte zu. Er war zu dem Entschluss gekommen, nicht ohne fremde Hilfe den Fall anzugehen. Dabei dachte er an einen Kollegen, der ihm vor vielen Jahren imponiert hatte. Damals ging es um eine Undercover-Ermittlung im Drogenmilieu. Dabei hatte er Steffen Schröder kennengelernt. So ein Typ wäre der richtige Mann. Der Schröder hatte eine DDR-Vergangenheit, war als junger Mann gleich nach der Wende in den Westen gegangen und durch Südeuropa getrennt. Irgendwann war er in Wiesbaden auf der Polizeiakademie gelandet und dann in Frankfurt beim LKA. Als Beck ihn kennenlernte, waren sie ungefähr gleich alt und Schröder war groß gewachsen, immer schick gekleidet. Als Polizist war er schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. Seine Alleingänge fanden nicht überall Anerkennung, aber seine Erfolgsquote war beachtlich. Also duldete man ihn ebenso wie seine dubiosen Kontakte zur Unterwelt. Sein damals bester Kumpel, wenn man den Typen so nennen wollte, war ein gewisser Andrea Venucci, dessen Nähe zur italienischen Mafia gemutmaßt, aber nie bewiesen wurde. Nach der beruflichen Zusammenarbeit hielten er und Schröder lose Kontakt. Doch dann kündigte Schröder beim LKA und verschwand nach Meißen, seiner Heimatstadt. Ihr Kontakt schlief ein, nicht aber die Erinnerung. Ob der noch in Meißen wohnt, fragte sich Beck und versuchte es mit Google, aber erfolglos. Ein Blick auf die Uhr verriet, dass es jetzt schon Zeit war, bei der Polizei in Meißen anzurufen. Die Reaktion auf seine Frage nach Schröder verwunderte ihn eigentlich nicht. Schröder, ach du lieber Gott, der wohnt nicht mehr hier. Der ist verzogen nach Amsterdam, zu seiner Kirche, dieser Annemarie Wolters. So ein Internet-Genie. Die Google mal, Kollege, da wirst du fündig. Bums, legte der nette Meißner Kollege auf. Und so war's. Annemarie Wolters unterhielt eine Consulting-Firma an der Herrenkracht in Amsterdam. Erste Adresse. Beck entschied sich, für heute Feierabend zu machen, legte die Akte ins Wohnzimmer auf einen kleinen Sekretär, holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank und schaltete den Fernseher an. So, der Kumpel von ihm, Bernd Tümmler, sein Musikkollege, der ist mittlerweile ins Managementgeschäft eingestiegen. Und er war bester Laune. Er befand sich gerade in seinem Ferienhaus auf Mallorca und ruhte sich von der hinter ihm liegenden Produktionsstrecke aus. Im ersten Halbjahr hatte seine Firma 4 große Musikshows für den Hessischen Rundfunk produziert. Die Quoten waren ausgezeichnet, denn immer noch sprangen die Deutschen wie die Guppies während der Fütterung auf Schlagermusik an. Dabei war es vollkommen egal, dass der Rhythmus bei jedem Song derselbe war. Das wie immer wiederkehrende Bum-Bum der Bassdrums schien den Zuschauer das Gehirn plattgehauen zu haben. Dazu traten die wie sich wiederholenden, schmachtenden Liedtexte von irgendwelchen Sternen, die jeden beliebigen Namen trugen, oder notgeiles Gehechel irgendwelcher Männer, die irgendeine heiße Maus verdammt nochmal liebten. Die Emanzipation der Frau war längst Schnurz. Egal, was über den Bildschirm lief, Hauptsache die Kasse stimmte. Und die stimmte mehr denn je. Ja, es hatte sich eine Menge verändert in den zurückliegenden Jahren. Er musste unweigerlich grinsen, wie das alles angefangen hatte. Es war an einem frühen Morgen gewesen. Er war alles andere als ausgeschlagen. Das gestrige Meeting mit seinem Produktionsteam hatte sich in die Länge gezogen. Er war viel zu spät ins Bett gekommen, aber er musste früh auf die Beine. Von seinem Firmensitz in Limburg an der Lahn waren es gut und gern 80 Kilometer Autobahn bis zum Hessischen Rundfunk. Und er sollte pünktlich erscheinen, denn sein Gesprächspartner, Unterhaltungschef Wolfram Grote, hasste nichts mehr als Unpünktlichkeit. Grote war eine Ausnahmeerscheinung, jedenfalls wenn es um Fernsehmacher bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten ging. Grote kannte keine Hindernisse, er marschierte durch den Sender wie ein Elefant durch den Porzellanladen. Und alle machten ihm Platz. So sehr seine eigenwillige Art der Programmleitung auch bei den Normalos im Hause verhasst war, so sehr beneideten sie ihn und gingen ihm lieber aus dem Weg, denn eines hatte Grote allen vor anderen voraus. Er hatte eine Nase für erfolgreiche Formate. Die von ihm erfundenen und unterstützten Shows hatten alles eins gemein. Quote. Verdammt gute Quote. Und die dadurch gewonnene Machtposition zu verstehen, muss man wissen, wie im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Abläufe funktionieren. Die Suche nach den Verantwortlichen für Shows und Serien ist dabei die wichtigste. Und die Verantwortlichen im Fernsehbusiness sind der Unterhaltungschef oder der Abteilungsleiter Film. Die ihm unterstellten Redakteure sind lediglich Ausführungsgehilfen. Der Unterhaltungschef muss seine Pläne mit dem Programmdirektor des Senders abstimmen, denn der entscheidet letztlich über das Geld und somit dann auch über die Inhalte. Nun ist der Aufgabenbereich eines Programmdirektors derartig umfangreich, dass er es nicht bis ins letzte Detail schafft, mit allen Sendungen sich zu beschäftigen. Da ist es nur verständlich, dass er jedem Formaten vertraut, die erfolgreich sind, und dass er infolgedessen die Verantwortlichen dieser Formate freie Hand gibt. In einer solchen Position befand sich Wolfram Grote. In gewisser Weise arbeitete er autark. Und der Erfolg war unstrittig. Bernd Tümmler war nervös. Ob er es schaffte, einen wirklichen Termin mit dem Unterhaltungschef erfolgreich durchzuführen, er wusste ja überhaupt nicht, wo es geht. Naja, 15 Minuten vor dem Termin parkte er sein Auto in der Bertramstraße nahe dem Hessischen Rundfunk und hastete zum Haupteingang. Er war schon oft hier gewesen mit Musikern zu Interviews und Ähnlichem. Doch immer noch wieder fasziniert ihn das imposante Gebäude mit der großen Eingangshalle, den vergoldeten Säulen, dem Marmorfußboden und den beiden ausladenden Treppen, die in den ersten Stock führten. Es hatte ja nicht viel gefehlt, dann wäre hier am Dornbusch der Bundestag eingezogen. Architektonisch war alles darauf zugeschnitten. Doch der aus dem Rheinland stammende Bundeskanzler Adenauer wollte nicht zu Hause weg von seinen Rosen sein, wenn er regierte. Also legte man die Bundesregierung am Ende nach Bonn. In Frankfurt blieb lediglich der Hessische Rundfunk. Tümmler meldete sich am Empfang, sein Eintreffen wurde dem Büro Rothe mitgeteilt. Er beeilte sich, sein Ziel zu erreichen.
Dann mal rein mit ihm in die gute Stube!
Grothes Organ war laut, ein heiterer Unterton schwang darin. Der Mann war ein Hühne, gut 2 Meter groß. Er trug ein kariertes Baumwollhemd, Jeans und weiße Turnschuhe. Tümmler kam sich neben dem Mann wie ein Zwerg vor. Grothe setzte sich hinter seinen Schreibtisch, die Sekretärin brachte ein Tablett mit Kaffee. Grothe zündete sich eine Zigarette an.
Sie stört es nicht, wenn ich rauche, stellte er fest. Ich bin ein wenig Old-Fashion. Mir schmeckt es halt, auch wenn alle anderen es nicht mehr mögen.
Schon gut, es stört mich nicht, sagte Tümmler und hätte sich für seine Anbiederei selber in den Hintern treten kommen können.
Ich komme gleich zur Sache, Tümmler. Ich habe mich über Sie kundig gemacht. Sie sind ja ein erfolgreicher Veranstalter in diesem grausigen Schlagergeschäft. So einen brauche ich, denn ich werde den Sender mit genau dieser furchtbaren Musik groß ins Quotengeschäft bringen. Schlager und Volksmusikgedudel geht immer. Komischerweise werden die Menschen mit zunehmendem Alter immer geschmackloser und damit zu solchen Dudelfans. Ich mag die Musik nicht, aber ich weiß, was funktioniert. Sie, Tümmler, sind in der Branche zu Hause und darum will ich, dass Sie der Produzent meiner zukünftigen Schlagershow werden. Was sagen Sie?
Tümmler fühlte sich vollkommen überrumpelt. Doch er hatte sich schnell wieder im Griff, ein alter Fuchs im Musikgeschäft, das war ihm klar, sollte ein solches Angebot nicht ausschlagen. Eine Schlagershow im Fernsehen, erstes Programm, das bedeutete Millionen Zuschauer und damit Millionen verkaufter Tonträger, ausverkaufte Konzerthallen. Tümmler schoss in Sekunden alle denkbaren Varianten des Erfolgs hin durch den Kopf und in seinen Augen hatte er Dagobert Ducks Dollarzeichen. Was sollte er also sagen?
Ihr Angebot ist reizvoll, ich nehme es gerne an.
Grothe lachte sein dröhnendes Lachen.
Ha, habe ich mir schon gedacht. Aber mal langsam mit die junge Pferde, Herr Tümmler. Haben Sie überhaupt Ahnung, wie man eine Fernsehsendung produziert?
Tümmler fühlte sich kalt erwischt. Er schüttelte den Kopf. Nein, Herr Grothe, ich habe jede Menge Erfahrung mit Bühnenshows, aber vom Fernsehen, da habe ich keine Ahnung.
Das ist genau das, was ich brauche, trompetete Grothe lachend. Sie stellen die Show zusammen, machen die Deals mit den Hupfdolen und den Schlagerfutzis und ich besorge den Moderator. Der Rest wird vom Sender erledigt. Das muss Ihre Sorge nicht sein.
Natürlich um die neidische Konkurrenz müssen Sie sich noch kümmern. Wie ich gehört habe, sind Sie da nicht zimperlich. Und das wird auch notwendig werden.
Also, lassen Sie sich überraschen. Abgemacht?
Fragte Grothe und hielt Tümmler seine große Hand hin. Naja, gern, sogar sehr gern, aber wir haben doch noch gar nicht über das Geld gesprochen. Wieder lachte Grothe brüllend.
Geld hat man, darüber spricht man nicht.
Spaß beiseite, ich gebe Ihnen pro Sendung 500.000 Mark. Was sagen Sie? Machen Sie das? Wie Sie das dann umsetzen, ist mir gar nicht egal. Ich will geile Ex oder eine super Quote. Kriegen Sie wohl hin oder nicht? Tümmler war schwindelig im Kopf. 500.000 Mark pro Show, Wahnsinn. Damit schlug er, dann natürlich schlug er ein und beide waren im Geschäft. In den folgenden 2 Stunden zeigte ihm Grothe den Sender und so weiter und so fort. Am Abend dieses Tages saßen Grothe und 2 seiner engsten Vertrauten in einer bürgerlichen Kneipe zusammen. Grothe hatte Currywurst mit Pommes frites und ein frisch gezapftes Henninger vor sich stehen. Seine Vertrauten waren Christoph Menk, ein Produzent aus Köln und Dr. Dieter Brehm, erfolgreicher Musikproduzent aus Bad Homburg. Brehm hatte schlechte Laune.
Warum hast denn du diesem Provinzpenner den Auftrag mit der Schlagershow gegeben? Das verstehe ich nicht. Da wäre ich doch viel besser gewesen.
Grothe grinste und schob sich einen Gabel mit Pommes frites in den Mund.
Ach, Dieter, sollst dir, du hast doch echt keinen Plan. Du bist mit deinen Künstlern auch schon raus aus dem Geschäft. Die guten Zeiten sind vorbei, aber du bist ein bunter Vogel in der Musikszene. Das bleibt mal schön. Der Tümmler ist gegen dich eine blasse Nummer. Genau das brauche ich. Einen, der nach oben will oder einen schluckt, was ihm nützlich scheint. Also bleib du mal ganz unruhig.
Dieter brummelte etwas Unverständliches. Und dann meinte er, okay, ich schlucke die Kröte, aber doch sonst läuft alles wie besprochen. Ich entwickle mit dir die neue Samstagabendshow und du hast das Geld dafür.
Mach dir mal keine Sorgen, Dieter. Den Neustart des Senders ist mit dem Programmdirektor eingetütet. Das geht alles seinen Gang. Wir werden zu dritt viel Spaß und Erfolg haben. Ein neues Zeitalter der Fernsehunterhaltung erwartet uns. Darauf lasst uns trinken.
Sie hoben die Gläser und stießen an. In der Zwischenzeit, ich mache jetzt mal einen kleinen Zeitsprung, in der Zwischenzeit erreicht Beck seinen Freund Steffen Schröder und der kommt tatsächlich mit seiner Lebensgefährtin, jetzigen Frau Anne Wouters und Andrea nach Mainz, um ihn bei dem Fall zu unterstützen. Und noch während sie sich daran machen, die Akten zu sichten, bekommt Annemarie einen Anruf von ihrem Büro, dass man in ihre Wohnung in Amsterdam eingebrochen ist und einen Zettel mit einer Warnung für sie und Steffen Schröder zurückgelassen hat. Sie sollten die Finger von den Angelegenheiten lassen. Sie finden heraus, dass die zwei Typen, die den eleganten, schlachsigen Mann in Annemarie Wouters Wohnung begleitet haben, zwei Motorradfreaks sind und sie können herausfinden, wem, wo diese Motorradfreaks zuzuordnen sind. Und so sagt Andrea, dass er sich jetzt mal um sie kümmern möchte, um herauszufinden, was wirklich hinter der Sache steckt. Das Clubhaus der Red Devils lag irgendwo außerhalb Limburgs im Niemandsland. Es handelte sich um eine stillgelegte Tankstelle, die der Motorradclub zum Clubhaus umgebaut hatte. Die alten Tanksäulen waren noch vorhanden und verbreiteten unter dem Flachdach den Charme der 90er Jahre. Die Werkstatt war zum Clubraum umgestaltet, laute Musik drang auf die Straße. Vor dem Gebäude standen ca. 10 Motorräder der gehobenen Klasse, Moto Guzzi, Harley Davidson, Triumph. Es ging bereits auf 22 Uhr zu, als ein britisch-grüner Jaguar von der Straße abbog und vor dem Clubhaus parkte. Andrea hatte sich Zeit gelassen. Nachdem er die Jungs im Café verlassen hatte, war er zu Annemarie gegangen, hatte sich die Fotos der Muskelmänner eingeprägt, die Informationen von Annemarie über den Motorradclub angehört, sein Equipment gescheckt, um dann in aller Ruhe nach Limburg zu fahren. Google Maps hat ihm die Fahrzeit angezeigt. Er hatte nicht vor, zu einem Zeitpunkt dort zu erscheinen, zu dem nur wenige Leute zu erwarten waren. Je mehr Personal, desto besser. Als er den Clubraum betrat, sah er ein halbes Dutzend grobschlächtiger Gestalten um einen Billardtisch versammelt und ungefähr dieselbe Anzahl an einer Theke lungern, hinter der eine pralle Blondine die Kellnerin gab. Der Luftzug, den sein Eintreten verursachte, ließ die Männer an der Bar auf ihn aufmerksam werden. Sie wandten sich der Eingangstür zu und sahen einen kleineren, älteren Herrn, ganz in Schwarz gekleidet, der auf sie zukam. Andrea lehnte sich an die Außenseite der Bar, betrachtete die Gesichter der anderen und bestellte ein Bier. Die von ihm Gesuchten waren erfreulicherweise anwesend. Genau wie all die anderen musterten sie ihn mit unfreundlicher Miene. Das Gespräch an der Theke war verstummt. Die Kellnerin stellte ein Bierglas vor ihn hin und sagte, Ihr Bier, macht 3,80. Trinken Sie es und verziehen Sie sich da mal schnell wieder. Sie scheinen sich denn wohl hier verirrt zu haben. Andrea schob einen 5-Euro-Schein über den, einen 5-Euro-Schein über den Tresen und sagte, Stimmt so, meine Liebe. Aber ich weiß, dass ich hier genau richtig bin. Er lächelte in ihr verwundertes Gesicht und trank einen Schluck. Der Muskelmann, der ihr am nächsten stand, fragte, Also was willst du hier, Opa? Nun erstmal mal ein Bier trinken und danach ein Gespräch mit deinen beiden Kollegen da hinten. Aha, Opa, und was willst du von meinen Kollegen? Andrea schüttelte unwillig den Kopf. Ich glaube, dass du das nicht wissen willst. Das geht nur mich und die zwei da was an. Es ist also besser, du nimmst all deine anderen Kumpels mit und verziehst dich.
Der Muskelmann lachte rührend auf und brüllte:
Hör mal, Opa, hier nicht frech werden. Du willst uns rumkommandieren, pass mal auf, Daddy.
Damit holte er mit seiner rechten Faust aus und schlug zu, wollte zuschlagen. Der Schlag ging ins Leere, die Wucht riss ihn nach vorne, er schlug auf die Theke und Andrea tauchte neben ihm auf, ergriff seine Schlaghand und verdrehte sie in eine schmerzende Position. Der Typ schrie laut vor Schmerz auf und Andrea sagte: Das, was mich da so wehtut, ist der Medialnerv, den ich dir einklemme. Und das, was du jetzt spürst, nenne ich mal Stufe 2. Wenn du nicht den Wünschen von Opa nachkommst, lernst du die anderen Stufen kennen und ich glaube mir, das willst du nicht. Der Typ wimmerte erbärmlich. Seine Kollegen an der Bar und um den Billardtisch nahmen Drohgebärden an und wollten sich der Bar nähern. Andrea zog seine Beretta mit Schalldämpfer aus dem Schulterhalfter und sagte mit leiser Stimme: Und auch meine Freundin hier wollt ihr nicht kennenlernen. Einer der Typen, nach denen Andrea suchte, trat vor der Bar weg und brüllte:
Ach so, Arschloch! Hast du dich mal umgeschaut? Wir sind 12 und du bist...
Andrea schoss ihm in die Kniescheibe und der Mann brach mit einem tierischen Aufschrei zusammen. Alle anderen wichten zurück. Ich bin ein böser alter Opa, sagte Andrea, und ich kenne kein Mitleid. Und der kann monatelang nicht, und der da kann monatelang nicht mehr laufen. Der hier hängt an meiner Hand und kann sich nicht bewegen. Und die anderen verzieht euch jetzt augenblicklich. Bis auf den da, sagte er und deutete auf den zweiten Gesuchten. Innerhalb weniger Sekunden waren alle anderen verschwunden. Andrea löste den Griff und auch der letzte Biker suchte das Weite. Machen wir doch bitte noch ein Bier, sagte Andrea lächelnd zu der Blondine. Der angeschossene Biker wimmerte sich auf den Boden und hielt das zerschossene Knie mit beiden Händen umklammert. Dein Kumpel muss jetzt schnell zu einem Arzt, also viel Zeit haben wir ja nicht zu verplempern. Ich weiß, dass ihr in die Wohnung meines Freundes in Amsterdam eingebrochen seid. Ich will den Namen eures Auftraggebers oder ersatzweise den Namen von dem gut gekleideten Herrn, in dessen Gesellschaft ihr dort gewesen seid. Also, wenn ich bitten darf. Der zweite Biker presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Das soll wohl allein sein, fragte Andrea und hob die Waffe. Der Biker rief abwehrend beide Arme nach vorne. Was soll das? Was haben Sie vor? Na ja, sagte Andrea mit sanfter Stimme. Ein Nein bedeutet rechtes Schlüsselbein, noch ein Nein bedeutet linkes Schlüsselbein und so weiter.
Nein, 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 das tun Sie nicht.
Und ob ich das tue, sagte Andreas und zielte auf den Mann. Also, höre ich jetzt seinen Namen?
Sag ihm, was er will, stöhnte der Kollege. Oder ich sag es ihm.
Wie auch immer, jetzt ist die Zeit zum Reden gekommen, meinte Andrea und schoss dem anderen in die linke Schulter. Der Mann wurde von der Kugel herumgewirbelt. Mit einem gellenden Schrei griff er an die stark blutende Wunde. Wie heißt der? Wissen wir eigentlich nicht, jammerte der auf dem Boden. Hat uns nie interessiert. Der arbeitet bei dieser Unterhaltungsfirma, diesem Tümmlerladen. Für den arbeiten wir schon seit vielen Jahren.
Ich brauche einen Arzt, bitte, jammerte der andere.
Naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Aber ich helfe gerne, log Andrea und rief ihn eine eingespeicherte Nummer auf seinem Handy an. Er wechselte ein paar Sätze in Italienisch, dann wandte sich das Gespräch wieder den anderen zu. Onkel Doktor ist auf dem Weg. Bis er da ist, wüsste ich noch gern mehr über euren Club. Dieser Tümmler und was ihr hier so, was ihr über ihn berichten könnt.
Der ganze Laden hier gehört der Tümmler-Firma. Hat er schon vor 25 Jahren für unseren Club gekauft und wir können hier machen, was wir wollen. Und dafür machen wir so Sachen für den Tümmler, also meist Bodyguard-Aufträge oder sowas wie da in Amsterdam.
Der auf dem Boden liegende sagte, wir haben den Tümmler-Typen hingefahren, bis es dunkel war. Dann hat er mit einem Schlüssel aufgemacht und wir haben uns um die Kameras und so gekümmert.
Seht ihr, sagte Andreas, es war doch ganz leicht und hätte ohne meine Aufmunterung auch nicht so wehgetan.
Wir warten dann noch mal ein bisschen auf den Doktor und ich mache uns schöne Musik. Er ging zu der Jukebox und wählte einen seiner Lieblingssongs, Those Were the Days, My Friend.
Der will uns hier verbluten lassen, wimmerte der mit dem zerschossenen Bein. Wir sollten die Bullen anrufen.
Wie auf Stichwort öffnete sich die Tür des Clubhauses und drei Männer, zwei von ihnen mit Arztkoffern ausgerüstet, betraten den Raum. Der dritte Mann trat zu Andrea, schlug ihm kumpelhaft auf die Schulter und sagte, hat ja gedauert. Ich dachte, das geht ja flotter zur Sache. Du wirst wohl alt, Andrea, oder was? Derjenige, der sich auf den am Boden liegenden kümmerte, schüttelte den Kopf und rief,
und wie alt der wird. Mir hat er was von zerschossener Kniescheibe versprochen. Und was habe ich hier? Glatten Durchschuss. Kein einziges Knöchelchen getroffen. Eine billige Fleischwunde. Da hättest du selber ein Pflaster draufkleben können, Andrea. Bei mir ist es nichts anderes, sagte der andere. Schlüsselbein getroffen, von wegen. Durchschuss und ab dafür. Du wirst nicht nur alt, Andrea, du triffst doch nicht mehr, sagte der zweite Doktor und lachte. Wenn ihr weiter diesen Blödsinn verzapfen wollt, habt ihr gleich selbst ein Schlüsselbeinproblem, zischte Andrea. Ihr werdet doch ausgezeichnet bezahlt, egal ob Durchschuss oder Kniescheibe. Also bitte, lass gut sein, sagte der Mann neben Andrea. Er bekam einen Umschlag und Andrea selber legte einen 50-Euro-Schein auf die Theke. Dann ging er zu seinem Auto, betätigte die Freisprechanlage und informierte Schröder. Grummelte Schröder. Der Tümmler ist doch so alt wie unser Becky hier. Der kann das doch unmöglich auf dem Video gewesen sein. Vielleicht seine Angestellten. Fahr doch mal hin und überprüf das, Andrea. War Berne, sagte dieser und beendete das Gespräch. So, meine Lieben, das wäre jetzt die Einführung in diesen Kriminalroman gewesen. Herr Tümmler ist eine ganz große Nummer im Schlagergeschäft, aber wie hat er das geschafft? Und Herr Schröder und Co. machen sich natürlich weiter herauszufinden, welche Machenschaften hinter dieser ganzen Angelegenheit stecken. Wer Lust hat, sich die weiteren Erlebnisse anzuhören, morgen lese ich um 15 Uhr bei der Silvia Fenk in der Freiheit oben. Und da seid ihr gerne willkommen. Sonst wünsche ich euch einen schönen Abend und eine wunderbare Zeit in Meißen. Danke sehr.
Vielen lieben Dank, Peter Brauchmann. Das war meine handfeste Krimi-Lesung zum Auftakt heute Abend. Richtig mit Pistolen und allem drum und dran. Und auch wenn keine Kniescheibe zertrümmert worden ist, jede Menge Action. Vielen, vielen Dank. Es gibt auch, guck mal, es gibt noch was.
Oh.
Ja, es gibt
noch
was.
So. Ich stehe mal mit meiner zertrümmerten Kniescheibe auf.
Hier ist gut für zertrümmerte Kniescheiben. Ein Meißner Wein, vielen, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Nochmal einen herzlichen Applaus für Peter Brauchmann.
Und macht's gut.
Hast leider keine Bücher dabei gehabt heute Abend.
Nein,
aber
Leute,
ihr könnt die natürlich alle hier in der Buchhandlung in Meißen auch kaufen. Ne?
Das habe ich all die Jahre so gehandhabt. Ja. Gebt das Geld hier in der Buchhandlung aus. Gut, die brauchen so. Das auch.
Buchhandlung brauchen sie ja.
Richtig.
Danke. So, gleich geht's weiter.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzellen.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast-Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.